Ich habe mich vor ein paar Tagen dazu entschlossen, dieses Tagebuch anzufangen. Vielleicht hilft es mir, über all das hinwegzukommen, was in meinem Leben schon los war. Ich hoffe, es bringt mir etwas, genauer darüber nachzudenken, was passiert ist. Vielleicht kann ich es dann besser verarbeiten. Aber dafür muss ich mich erstmal sammeln, sonst bekomme ich gleich die nächste Panikattacke. Ich würde ja sagen, viel Spaß. Aber ich glaube nicht, dass ich den haben werde. Also, es geht los. Samstag, 1. August 2015. Ich war erst 5, als es passierte. Damals ging ich morgens ganz normal zur Schule, in die man mich schon früh geschickt hatte. Wir waren 8 Kinder hier im Wandlerdorf, die alle zusammen von Tara, einer älteren Wolfswandlerin, in deren Wohnung über die Natur, die Tiere und die Menschen unterrichtet wurden. Der Unterricht verlief wie immer. Wir sollten Schreiben üben, was wir auch taten, und bekamen etwas über den Kontinent Afrika erklärt, der anscheinend das genaue Gegenteil unserer Heimat war. Nach 3 Stunden war der Unterricht vorbei und wir Kinder gingen durch die Gassen zurück zu unseren Wohnungen. Unser Dorf ist klein, mit schmalen Wegen und verwinkelten Gassen. Hinter jeder Ecke findet man noch einen schönen, gemütlichen Platz und überall sind hohe, enge Häuser gebaut. Ich mag es hier immer noch, doch an jenem Tag gab es einen schrecklichen Schneesturm. Wir waren durch die Hauswände gut davor geschützt und der Wind pfiff eher außen herum, dennoch war der Himmel schwarz und finster. So etwas war kein gutes Zeichen. Meine große Schwester Ria und ich beeilten uns, nach Hause zu kommen. Ich musste die Wäsche aufhängen, während sie die Wohnung fegen und Betten machen sollte. Wie jeden Tag. Kaum waren wir an unserem 3-stöckigen Wohnhaus angelangt, wurde uns von Mana, der jungen Eisbärwandlerin, die mit ihrer Familie im 1. Stock wohnte, die Tür geöffnet. »Na, Mädchen, ihr seid ja spät heute. Passt auf, dass euch das Dach nicht wegfliegt bei dem Sturm«, riet sie uns lächelnd, während wir an ihr vorbei ins Treppenhaus liefen. »Klar, machen wir. Guten Appetit euch«, wünschte Ria, bevor wir die Stufen hochstiegen. Im 2. Stock begrüßte uns auch Ingo, der junge Polarfuchswandler, der wie jeden Nachmittag gerade am Tisch saß und strickte. Er schenkte uns zu Weihnachten immer allen ein paar Socken, wofür er das ganze Jahr brauchte. Wir grüßten zurück und stiegen endlich die letzten paar Stufen zu unserer Wohnung hoch. Sie war niedrig, es herrschte schummriges Licht und der Boden bestand aus Holzlatten. In den Fenstern war kein Glas, sie hatten einfache Fensterläden, die man auf- oder zumachen musste. »Ah, ihr seid schon wieder da«, meinte unsere Mutter. Wir begrüßten sie ebenfalls kurz, bevor sie in die Küche ging. Ich lief direkt los zu unserem, durch eine dünne Wand abgetrennten, Wäscheraum, in dem unsere Wäsche lag. Sie war schon von meiner Mutter gewaschen worden. Jetzt musste ich sie nur noch aufhängen, wobei mir meine 2 Jahre ältere Freundin Enea bestimmt helfen würde. Also ging ich ans Fenster, öffnete die Läden und lehnte mich hinaus, bis ich das gegenüberliegende Fenster erreichte. Ich klopfte und kurz darauf wurde es von meiner Freundin geöffnet. »Die Wäsche mal wieder?« »Ja, genau.« Meine beste Freundin nickte knapp, verschwand und tauchte kurz darauf ein Fenster weiter wieder auf. Ich schnappte mir die Kordel, band sie an ein Stück Holz und warf sie zu. Die ersten paar Würfe gingen daneben, doch dann schaffte sie es, die Schnur zu fangen. Sie knotete sie an ihr Fensterbrett. Damit war die Wäscheleine aufgespannt. Ich lief in den Waschraum, um die nassen Sachen zu holen. Zwar würden sie wahrscheinlich erstmal nicht trocknen, aber morgen sollte es wieder sonniger werden. Nachdem ich die Wäsche mit einigen Mühen, Stunts und Verrenkungen aufgehängt hatte, setzte ich mich an den Tisch, auf dem meine Mutter gerade das Essen stellte. Zu diesem Zeitpunkt war mein Leben noch in Ordnung. Alles Unglück schien ganz weit weg. Ich war noch zu klein, um mir über solche Sachen Gedanken zu machen. Mein Leben war behütet und einfach. Ich hatte noch den Glauben daran, dass alles schön sein konnte. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Denn an diesem Tag kam mein Vater nicht von der Jagd zurück. Er war früh morgens als Schneeeule aufgebrochen und noch immer nicht wieder da, als wir gegessen hatten. Wir begannen, aus dem Fenster zu schauen, unruhig auf- und abzugehen und schließlich die Nachbarn zu fragen, ob sie etwas gehört hatten. Bald schon ging der Ruf durchs ganze Dorf, jeder sagte es weiter und wir warteten ungeduldig, dass Neuigkeiten zu uns gerufen wurden. Es war ein bisschen wie Flüsterpost, nur sehr viel lauter. Aber so gut sich alles rumsprach, niemand wusste etwas über unseren Vater. Mana kam zu uns hoch, um uns zu fragen, was genau los war, doch wir wussten es ja selbst nicht. Am Abend wurden ich und Ria ins Bett geschickt, ohne dass unser Vater zurückgekommen war. Ich war damals noch zu klein, um wirklich zu begreifen, was los war. Ich machte mir keine Sorgen. Montag, 3. August 2015. Auch in den nächsten Tagen fragten wir immer wieder nach unserem Vater. Schließlich gingen die Erwachsenen auch in kleinen Gruppen raus in den Wald, größtenteils als Tiere, und suchten aktiv nach Spuren. Doch mit jedem Mal, dass sie ohne Ergebnis zurückkamen, spürte man, wie unsere Mutter mehr und mehr verzweifelte. Ich war noch zu klein, um den Mut zu verlieren. Ich hatte nur Angst, dass meinem Vater kalt war oder er Hunger hatte, wenn sie ihn nach Hause brachten. Ich kletterte auf seinem Bett herum und wartete am Fenster darauf, dass er mit ein paar Nachbarn unten vor der Haustür aufkreuzte. Aber er kam nicht. Nicht am Sonntag, nicht am Montag, nicht am Mittwoch, nicht am Donnerstag. Die Leute im Dorf wurden immer ratloser, während die Tage vergingen. Noch immer gab es keine Spur unseres Vaters. Ich fragte meine Mutter immer häufiger, wann Dad zurückkommen würde. Sie antwortete ausweichend. »Aber Sie finden ihn doch bald, oder?« Ich wollte die Bestätigung haben, doch meine Mutter strich mir nur durchs Haar und ging nicht auf meine Frage ein. Freitag, 14. August 2015. Es war 2 Wochen her, dass unser Vater verschwunden war. Wir warteten noch immer auf Nachricht von ihm. Und an diesem Tag kamen die Erwachsenen endlich mit Neuigkeiten zurück.
»Dorfversammlung, jetzt sofort!«
rief irgendwer in Hörweite. Ich rannte zum Fenster, öffnete es und brüllte heraus.
»Dorfversammlung, jetzt sofort!«
So wurde die Nachricht weitergegeben, bis alle informiert waren. Die Erwachsenen liefen sofort los, Mana und meine Mutter gingen zusammen. Auch gegenüber kamen die 3 Erwachsenen aus dem Haus, quetschten sich durch die Gasse und verschwanden in die nächste Ecke. Ich saß am Fenster und sah ihnen nach. War mein Vater zurück? Voller freudiger Erwartung saß ich dort, bis es dunkel wurde. Aber die Erwachsenen kamen nicht wieder. Komisch, Versammlungen dauerten selten so lange. Irgendwann hörte ich, wie Ingo eine Etage unter uns sein Strickzeug weglegte, in seine Schuhe stieg und die Treppe runterging. Er war nicht sehr gesellig, weshalb er selten auf die Versammlungen ging. Aber scheinbar war er jetzt doch neugierig geworden und wollte nachsehen, was so lange dauerte. Mit meinen Schneeäulenaugen sah ich auch im Dunkeln gut, wie er unter mir aus der Haustür kam und ebenfalls um die Ecke huschte. Dann passierte wieder eine Zeit lang nichts. Doch schließlich erklangen Schritte und wieder bog jemand um die Ecke. Doch diesmal auf uns zu. Es war Raka, sie lebte einige Wohnungen weiter. In mir stieg freudige Erwartung auf, als sie zu mir hochblickte. »Avery, hol Rhea und komm zu mir runter«, bat sie mich mit tonloser Stimme. Meine große Schwester hatte es ebenfalls gehört und wir schlüpften in unsere Schuhe, rannten die Treppe hinunter und öffneten die Tür. Der Himmel war mal wieder voller grauer Regenwolken, kein gutes Zeichen. Ich stupste Rhea an und deutete hoch. Meine Schwester sah ebenfalls nach oben, nickte langsam und drückte meine Hand. Aber alle Geschwisterliebe konnte uns nicht davor bewahren, was wir an diesem Abend erfahren würden. Ich werde nicht in die Details gehen, aber Raka brachte uns auf den Dorfplatz, wo alle Erwachsenen des Dorfes versammelt waren. Sie standen mit gesenkten Köpfen da und machten uns wortlos Platz, damit wir zu unserer Mutter gehen konnten. Die umarmte uns, drückte uns so fest es nur ging und murmelte uns etwas zu. Tara, die Älteste im Dorf, legte mir schließlich die Hand auf die Schulter, sodass ich sie ansah. Ihr Blick war unendlich mitleidig, als sie mir sagte, was passiert war. Am Nachmittag hatte man einen letzten Suchtrupp losgeschickt, um nach unserem Vater zu suchen. Sie waren zurückgekommen mit der Nachricht, dass im Wald ein Kampf stattgefunden hatte. Sofort war Tara als Wolf losgezogen, um nach Witterungen zu schauen. Und sie hatte die unseres Vaters in der Nähe des Kampfplatzes gefunden. Außerdem die eines Polarfuchses. Die Schlussfolgerung? Unser Vater war als Schneeeule von einem Polarfuchs getötet worden. Und ab diesem Tag ging es für mich bergab. Dienstag, 1. August 2017. Zweiter Jahrestag des Unglücks. Ich konnte heute nichts mit mir anfangen, saß einfach nur herum, konnte nicht heulen, konnte nicht lachen, reagierte auf nichts. Aber das war nichts Neues. Seit ich erfahren hatte, dass es meinen Vater nicht mehr gab, wusste ich nicht mehr, was mit mir passierte. Manchmal wachte ich in der Nacht schwitzend auf und zitterte, Albträume plagten mich, manchmal dachte ich, ich würde keine Luft mehr bekommen. Und in wieder anderen Momenten quälte mich die Leere, ich hatte keine Ahnung, was ich denken oder fühlen sollte. Und ich war erst 7. Ich wusste nicht, was ich alles hatte, dachte, man hätte mir bereits alles genommen, was ich liebte. Aber ich war dumm gewesen. Das musste ich mal wieder auf die harte Tour lernen. Denn an diesem 1. August, 2 Jahre nachdem mein Vater verschwunden war, hatten meine Mutter und meine Schwester einen Termin in der Stadt, die mit dem Auto 1 Stunde entfernt war. Autofahren konnte meine Mutter und Ingo besaß ein Auto, das sie sich leihen konnten. Ich wurde bei Tara abgesetzt, die im letzten Jahr ziemliche Rückenprobleme bekommen hatte. Ich half ihr, ihre Wäsche nach ihrer Anleitung zu waschen und aufzuhängen. Danach ließ ich mir von Mana helfen, in ihrer Küche Wasser zu kochen und Tara einen Tee zu machen. Aber als ich damit zurückkam, stand Tara nicht mehr neben der Wäschewanne. Es sah aus, als wäre sie umgeknickt und in den Sessel gefallen. Ich stellte sofort das heiße Wasser ab und wollte zu ihr eilen, um sie zu helfen.
»Stopp, Avery«,
sagte sie jedoch mit seltsam hohler Stimme. Ich spürte, wie Angst mein Herz umkrallte. Instinktiv wusste ich, dass das hier nichts Gutes zu bedeuten hatte.
»Mein Mädchen, geh raus. Geh raus und sag Harrow, er soll zu mir kommen«,
bat sie mich.
»Du bist sehr klug. Du wirst das schaffen.«
Ich ging ein paar Schritte rückwärts, drehte mich um und stürmte aus dem Haus. So schnell ich konnte, rannte ich durchs Dorf zu Harrows Wohnung. Er war wie immer ganz in Schwarz gekleidet, als er die Tür öffnete. Völlig aufgelöst stand ich vor ihm und versuchte mit zitternder Stimme zu erklären, dass Tara Hilfe brauchte. »Ich kümmere mich, Avery. Geh du zu Mana und sag ihr, was passiert ist.«
»Aber ich...«
wollte ich widersprechen, doch er schnitt mir das Wort ab. »Nichts aber. Tara hat dich rausgeschickt. Also tu jetzt, was ich sage.« Ich nickte betreten. Er hatte ja recht. Also rannte ich wieder durchs ganze Dorf, zurück zu unserem Haus. Verzweifelt berichtete ich Mana, was passiert war. Doch sie senkte nur den Kopf und bat mich hinein. Ich bekam einen Tee und wurde fest umarmt. Tara war verstorben, kurz nachdem ich das Haus verlassen hatte. Sie hatte mich weggeschickt, damit ich es nicht sehen musste. Mittwoch, 2. August 2017. Ich schlief an diesem Tag bei Mana unten, da meine Mutter und Schwester erst spät abends zurückkommen würden. Als ich morgens aufwachte, wusste ich vor einem Moment gar nicht mehr, wo ich war und warum. Doch dann fiel es mir wieder ein, all die Trauer von gestern kam wieder zurück. Ich gehe nicht in die Details, das schaffe ich nicht. Denn meine Pechsträhne ging noch weiter, wie ich nach dem Frühstück erfuhr. Mana kam zu mir und erklärte, sie müsse mit mir reden. Wenn Erwachsene so etwas sagen, heißt das nie, wirklich nie, etwas Gutes. Aber ich war klein und dumm, ich wusste das nicht. Mana begann zu erzählen, wie schwierig das Autofahren war und wie lange sie gebraucht hatte, um es zu lernen. Dass viele Dorfbewohner es nicht mehr machten, da sie es verlernt haben könnten. Sie redete und redete, doch irgendwann hatte ich genug.
»Was heißt das? Was meinst du?«
wollte ich wissen. Mana wandte sich ab. »Avery, deine Mutter und Schwester hatten einen Autounfall.« Ich weiß noch, wie ich erstarrte. Ich fühlte mich wie betäubt. Diese Autos waren tödlich, das wusste ich. Und wirklich, Mana schloss mich erneut in die Arme und erklärte mir mit Tränen in den Augen, dass sie es nicht geschafft hatten. Dass sie verschwunden sind, im brennenden Auto umgekommen. Freitag, 4. August 2017. 2 Tage nach dem Ganzen begann ich langsam zu begreifen, dass das alles nicht bloß eine Halluzination war. Ich wusste nicht, ob ich traurig, wütend oder geschockt war, denn seither fühlte ich nichts mehr. Einfach nichts. Ich saß bei Mana in der Wohnung herum, niemand kam vorbei und zwang mich, irgendetwas zu machen. Ich wurde nur immer wieder umarmt. Als ob das helfen würde. Avery, fragte mich Mana, die gerade einen Becher Wasser vor mir abstellte, möchtest du nicht etwas trinken? Doch ich antwortete nicht, reagierte nicht. Geschlafen hatte ich kaum, weder gegessen noch getrunken. Und du bist dir sicher, dass du heute mit willst? Nicht, dass es dir zu viel wird, meinte Mana besorgt. Aber ich hatte mich entschieden, zu Taras Beerdigung zu gehen, auch wenn es mir selbst gerade schrecklich schlecht ging. Aber ich war mit 7 Jahren wirklich alt genug, um meiner Lehrerin und der ältesten Frau des Dorfes die Ehre zu erweisen, vor allem, weil ich auch da gewesen war. Ich trug schon schwarze Klamotten, bedeckte mein weißes Haar mit einer Kapuze. Schwarz war die Farbe des Unglücks, weiß die der Freude und des Schnees. Und heute ging es um ein Unglück. Am Abend trafen wir uns alle auf dem Friedhof neben der Kirche. Mana stand neben mir, hielt mich an der Hand und versuchte mich zu trösten, ebenso wie ihre ältesten Kinder, die sich um uns versammelt hatten. Ich hörte, wie die Leute ihre Reden hielten und schließlich alle in die Mitte kamen, um sich von Tara zu verabschieden. Als alle wieder zurückgetreten waren, kam Taras Tochter Johanna nach vorn. Mana hielt mir die Augen zu, sodass ich nicht sah, was vorne gemacht wurde. Aber ich hörte, was Johanna sagte. Und das gab mir den Rest. Sie erzählte von den vielen Malen, dass Tara ihr über die Welt erzählt hatte, redete über die Ausflüge in zweiter Gestalt und über die schönen Gespräche und Erinnerungen. Jedes ihrer Worte fühlte sich an wie eine Ohrfeige. Jeder Satz erinnerte mich an meine Familie. Die Wunden waren noch zu frisch. Ich begann zu zittern, zu schwitzen. Mana merkte es sofort. Sie sah mich besorgt an. Avery, alles in Ordnung? Zischte sie. Ich schwankte, konnte nicht antworten. Mana packte mich unter den Arm, zog mich nach hinten, weg von den versammelten Leuten. Ich jedoch bekam kaum noch etwas davon mit. Ich taumelte, stolperte, fiel, blieb liegen. Mana kniete sich neben mich und versuchte mir beim Aufstehen zu helfen. Aber ich war schon zu sehr in meiner eigenen Welt, wurde von Trauer und Angst gepackt, überwältigt, in die Tiefe gezogen. Ich fühlte mich eingeengt, etwas drückte mir die Luft ab. Ich zappelte, schrie, schnappte nach Luft. Meine Lunge zog sich zusammen, ich hörte Leute rufen und spürte, wie ich hochgehoben wurde. Während mir schwindelig wurde und sich ein Stechen in mir breit machte. Panik verschleierte mir die Sicht, schwarze Punkte tanzten vor meinen Augen. Ich spürte Stiche und Hände, strampelte, wollte mich losreißen, bewegen, vor all den Qualen wegrennen. Etwas blockierte mich, hielt mich auf, ich spürte weitere Stiche und meine Lungen brannten. Dann kroch plötzlich ein kalter Nebel in meinen Kopf, ein eisiger, undeutlicher. Ich wusste nicht, was das war, doch ich ahnte, dass es nichts Gutes sein konnte. Der Nebel breitete sich aus, packte mich, hielt mich fest, obwohl ich mich mit aller Kraft wehrte. Aber ich hatte keine Chance. Er riss mich fort in eine tiefe, unendliche Schwärze, in der ich jedes Zeitgefühl verlor. Die nächsten Tage. Ich wusste nicht, was um mich herum passierte. Manchmal spuckte der Nebel mich aus, doch ich sah nur verschwommen irgendwelche Leute um mich herum. Die Panik war zu überwältigend, ich konnte nichts wirklich begreifen. Ich wehrte mich, als die Leute näher kamen, doch ich konnte mich nicht bewegen, wurde gepackt, festgehalten, fühlte heiße, schmerzhafte Stiche und sank zurück in den Nebel. Und das immer wieder. Das Spiel wiederholte sich, so oft, dass ich es nicht mehr zählen konnte. Wenn es wieder von vorne losging, wusste ich schon, was passieren würde, doch ich kam nicht gegen die Leute an. Ich versuchte es, strampelte, zappelte, trat nach ihnen, doch sie hielten mich gnadenlos nieder, ihre Griffe waren fest und stark. Ich sah das glänzende Ding in der Hand des einen, wehrte mich noch heftiger, konnte nichts ausrichten. Ich wusste, was kam, Verzweiflung packte mich, Angst vor dem Schmerz. Aber ich schaffte es nicht gegen diese Leute, kniff die Augen zu und bereitete mich auf die Schmerzen vor. Da war der Stich, spitz, heiß, gnadenlos. Ich wehrte mich noch heftiger, doch ich konnte nichts ausrichten.
Ich wurde noch festgehalten, doch der Nebel kam bereits wieder in mir hoch. Jedes einzelne Mal dachte ich daran, dass ich das Spiel, sobald ich wieder aufwachte, wiederholen würde. Mittwoch, 9. August 2017. Der Nebel lichtete sich erneut, doch mittlerweile hatte ich meine Energie verbraucht. Es brachte nichts, sich zu wehren. Zitternd und voller Angst sah ich, wie es um mich herum klarer wurde, wartete auf die Leute, die sich auf mich stürzten, doch sie kamen nicht. Langsam wurde mein Blick schärfer, ich erkannte das große Zimmer, in dem ich mich befand. Ich saß auf einem viel zu weichen, steril wirkenden Bett. Daneben stand eine Stange, an der eine auf dem Kopf stehende Flasche befestigt war, aus der ein Schlauch herausführte. Ich folgte ihm mit den Augen, er führte unter meine Bettdecke. Ich schlug sie zurück und sah, dass er mit einer Nadel in meiner rechten Ellenbeuge verbunden war. Ich zuckte zusammen, schüttelte mich, um die Nadel loszuwerden, doch sie war mit einem Pflaster befestigt. Also atmete ich tief durch und sah mich weiter um. Mir fiel auf, dass ich nicht mehr meine normalen Klamotten trug, sondern ein weißes Hemdchen. Es hatte dünne Träger und ich bemerkte ein Pflaster auf meiner linken Schulter. Als ich mich auf den Arm stützen wollte, durchfuhr mich ein krampfartiger Schmerz. Anscheinend hatten sie mir Spritzen gegeben. Dann war ich hier wohl in einem Menschenkrankenhaus. Wieso nochmal? Was war passiert? Doch auf einen Schlag kamen die Erinnerungen zurück. Mana mit Tränen in den Augen, Tara mit leerem Blick, Johanna vor der versammelten Menge, die Worte, die Trauer, die Panik. Anscheinend hatte Mana mich hierher gebracht. Ich musste heraus, so schnell wie möglich. Vorsichtig knibbelte ich an dem Pflaster herum, das an meinem rechten Arm klebte. Es ziebte zwar, aber ich bekam es ab. Langsam zog ich an der Nadel, bis auch sie herausglitt. Ich schlug die Bettdecke zurück, sprang auf die Füße, taumelte zum Fenster und öffnete es. Ich war im vierten Stock, draußen ging gerade die Sonne unter. Ich riss mir das Hemdchen vom Leib und warf es nach unten in ein Gestrüpp. Anschließend verwandelte ich mich in eine Schneeeule, flatterte aufs Fensterbrett und schwang mich in den Himmel hinauf, obwohl mein linker Flügel ziemlich schmerzte. Aber das war mir egal, ich wollte nur noch weg. Weg von all den Schmerzen, der Angst und den Erinnerungen. Ich wollte irgendwo ein neues Leben anfangen. Im Dorf hielt ich es nicht länger aus. Montag, 10. Februar 2020. Ja, soweit bisher von meinem Leben. Mittlerweile lebe ich in einer großen Stadt. Es gibt hohe Häuser und viele reiche Leute. Ich gehöre nicht zu ihnen. Mittlerweile bin ich 10 und habe mir hier ein Leben aufgebaut. Natürlich bekommt man in diesem Alter noch keine Wohnungen. Aber ich habe mir etwas zusammengebastelt, eine Art Unterstand, in dem ich die Regentage halbwegs trocken überstand. Als Eule zu leben war mir, seit mein Vater gestorben war, zu gefährlich, also schlug ich mich als Straßenkind durch. Früher hatte ich es gehasst, wenn mir jemand etwas wegnahm. Heute war ich es gewohnt, an allen Kiosks, Imbissbuden und Ständen etwas mitgehen zu lassen. Das war für mich überlebensnotwendig, da ich mich in Eulengestalt als ziemlich ungeschickte Jägerin erwiesen hatte. Mein Heim lag mittlerweile in einer Seitengasse, in die die vielen Menschen nicht reinkamen, weil es hier ziemlich dreckig aussah. Aber wenn man an den Mülltonnen vorbeiging, sah man das von mir aufgeräumte Eckchen mit meinem Regendach, meinem Rucksack, den ich vor einiger Zeit gefunden hatte, und einem Bücherstapel. Ich hatte in einem Bücherladen mal einige Schulbücher gestohlen, einfach weil ich neugierig war, was die Kinder hier so lernten. Alles in allem geht es mir hier ganz gut. Wenn da nicht diese furchtbaren Panikattacken wären. Dank ihnen kann ich minutenlang nicht aufhören zu zittern, bekomme keine Luft mehr und falle manchmal sogar kurz in Ohnmacht. Zwar habe ich einige Techniken entwickelt, durch die ich mich wieder beruhigen kann, aber jedes einzige Mal dachte ich, ich würde jetzt sterben. Sich dann auf irgendwelche Atemtricks zu konzentrieren, war schwer. Aber das war jetzt mein Leben, ich wohnte jetzt hier. Ich musste auch damit klarkommen, was um mich herum geschah, musste mich anpassen. Ich habe gerade dieses alte Tagebuch von mir wiedergefunden und es einmal durchgelesen. Kaum zu glauben, dass das mein Leben war. Mittlerweile bin ich fast 14. Ich gehe schon seit ein paar Monaten auf die Radcliffe High. Das ist eine Schule in Kalifornien. Mich hatte in meinem Unterschlupf irgendwann mal ein anderer Wandler angesprochen, der mir zufällig von dieser Schule erzählt hatte. Ich war eine der ersten gewesen, die hier angekommen waren, und zu meiner Überraschung gab es hier einige Flugtiere. Wir verstanden uns super und schnell wurden wir gute Freunde. Da hatte ich die Idee, eine Flugtierclique zu gründen. Die vielleicht dümmste Idee meines Lebens, doch ich konnte nicht anders. Ich mochte diese Leute, aber sie konnten sich jederzeit von mir abwenden. Also setzte ich mich als ihre Anführerin durch, ließ mich von Victor und Vincent anhimmeln, worauf sie meinen Befehlen folgten. Doch die Clique wurde unruhig, drohte zu zerbrechen, da Sky austrat und anfing, meine Ansichten in Frage zu stellen. Ich konnte meine Freunde nicht verlieren, sie durften nicht gehen. Mir wurde schon oft genug alles genommen, was ich geliebt hatte. Ich versuchte krampfhaft, meine Leute zu zügeln, mit Drohungen, Strafen und Verboten im Schach zu halten, damit sie bei mir blieben. Sie waren meine Familie, sie waren das Einzige, was ich noch hatte. Ich hasse es, Victor zu sagen, er solle für mich jemanden fertig machen. Ich hasse es, diesen kühlen Blick aufzusetzen. Hasse es, alle so niederzumachen. Aber ich muss das tun, sonst verliere ich meine Familie ein zweites Mal. Und das kann ich auf keinen Fall zulassen. Ich würde es nicht verkraften.